Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe Apolut am Set. Dies hier ist eine ganz besondere Ausgabe, denn es ist ein ganz besonderes Set. Wir sind ans Meer gefahren und hinter mir steht ein Zweimaster, ein Segelschiff, und darüber werden wir heute erzählen. Wir werden den Kapitän treffen, wir werden zeigen, wie nachhaltige Cargo-Schifffahrt funktioniert, die hier an diesem Schiff schon seit 15 Jahren unterwegs ist und funktioniert, ohne CO2-Ausstoß und mit ganz grüner Technik. Folgen Sie mir auf eine ganz besondere Reise bei Apolut am Set und wir gehen jetzt einfach mal an Bord, würde ich sagen. An Bord der Tres Hombres. So, wir sind jetzt an Deck der Tres Hombres und neben mir sitzt der Kapitän Andreas Lackner. Schön, dass du für uns Zeit hast und danke, dass wir an Bord sein dürfen.
Servus, willkommen an Bord.
Dankeschön. Man hört schon, du hast einen österreichischen Dialekt. Du kommst daher und erzähl mal, wer bist du, was machst du, wie kommst du zu dem Schiff überhaupt und was hast du eigentlich beruflich früher gelernt?
Boah, schon so lange her, aber ja, inzwischen, wie du sagst, ich bin der Kapitän und auch Mitbauer von der Tres Hombres und Initiativnehmer dieses Projekts. Ich komme aus Österreich, ja, eine große seefahrende Nation, wie wir alle wissen.
Ja.
Und aber mich hat es vor ungefähr 20 Jahren in die große, weite Welt verschlagen. Und auf Umwegen habe ich zwei Holländer, Seeleute, kennengelernt. Und mit denen zusammen haben wir eben Pläne geschmiedet, die jetzt so weit rausgekommen sind, dass wir hier an Bord sitzen, unseres schönen Frachtseglers.
Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du bist nicht themenfremd an dieses Schiff rangegangen. Du hast schon viel mit Schiffen zu tun gehabt früher. Was hast du denn gearbeitet direkt, bevor du dieses Schiff entdeckt hast?
Also, bevor wir begonnen sind, die Tres Hombres zu bauen, war ich natürlich schon unterwegs. Ich bin schon zweimal den Ozean rüber gesegelt, jedes Mal ohne Maschine. Und ich habe in Kroatien 5 Jahre mit Booten gearbeitet.
Aha.
Was eine sehr schöne Zeit war. Und ich habe da natürlich viel gelernt über technische Dinge, zum Schiffsbau auch. Und aber eigentlich richtig zu diesem Projekt gekommen bin ich schon davor, also vor jetzt heute 22 Jahren, wo ich eben zwei Kollegen kennengelernt habe und wir diese Pläne begonnen haben zu schmieden, so etwas jemals zu machen. Und inzwischen ist eben wieder viel Zeit vergangen. Jeder hatte seinen Weg zu gehen noch. Und im Jahr 2007 haben wir uns gefunden. Und dann haben wir gesagt, jetzt die Zeit ist reif. Wir setzen die Pläne um in die Realität und haben begonnen, hier erst zu suchen und dann zu bauen.
Das heißt, es ist ein persönlicher, vielleicht auch ein Kindheitstraum von dir schon gewesen, mal zur See zu fahren, und wurde dann seit, ich denke, 15 Jahren oder noch länger, dann Realität. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Nicht direkt die Seefahrt. Das war für mich ja, ich musste das ja erst entdecken. Aber eigentlich war das Ausschlaggebende, um dass wir das realisieren konnten, die drei so grundverschiedenen Charaktere, der drei Initiativnehmer, der Tres Hombres, von Jorne, Arjen und mich. Und da eben ist die Zusammenkunft von der Liebe zur Tradition, was bei Mjörne ausschlaggebend war, um so etwas zu machen, ins Leben zu rufen. Bei Arjen war es eben die Liebe zum Abenteuer, Freiheit, Musik. Und er war auch schon Seefahrer zur Zeit, dass wir uns kennengelernt haben. Und ich komme aus der Umweltszene eigentlich. Ich war Umweltschützer, aktiv auch bei Greenpeace zuvor als Aktivist und im Büro. Und also das war für mich die Triebfeder, um sowas zu starten, einen emissionsfreien Transport zu realisieren.
Ja. Wir werden auf die Nachhaltigkeit noch kommen und auch auf die Crew, was es mit dem Namen der Tres Hombres auf sich hat. Jetzt schauen wir uns erstmal hier um. Wir sind in einem total idyllischen Hafen in Dänemark. Der Hafen heißt Hundested. Wo genau liegt der denn eigentlich? Kannst du das mal für alle, die jetzt zuschauen, beschreiben?
Also heißen tut die See hier Kattegat.
Kattegat,
da wird das genannt hier. Das ist auf der Ostseite von Jütland und da im Norden von Schelland, das ist in der Nähe von Kopenhagen, ist das kleine Städtchen Hundested. Und hier, das war früher ein Industriestädtchen, auch ein Fischerhafen, und ist jetzt natürlich so wie alles in der westlichen Welt kommt das, die Fischerei und die Industrie zum Erliegen und wird es Tourismus.
Ja.
Und das ist jetzt hier gerade am Gang. Man sieht hier sehr viele Yachten, Boote hier, Besucher. Und das Besondere an diesem Städtchen ist, dass Hundestedt war auch der Name des Motors, der in der Tres Hombres war, wie wir die Tres Hombres gefunden haben.
Okay, daher
vor
kommt
15
das.
Jahren. Und den Motor haben wir damals ausgebaut und jetzt sind wir zum ersten Mal hier in der Stadt, wo der produziert wurde. Das ist ja ein Zufall. Aber, ja.
Jetzt komme ich gleich mal auf die Frage, der Motor, der Antriebsmotor wurde wirklich ausgebaut. Also die Tres Hombres hat keinen motorisierten Antrieb.
Keinen, nein.
Okay,
nein.
Das ist sehr
auch
spannend.
Kein Propeller, also nichts, was bremsen kann unter Wasser.
Ja.
Und es war eigentlich der Haupteingriff am Anfang im Schiff. Wir haben gesagt, wenn wir das machen, dann wollen wir auch die Philosophie dahinter realisieren. Und das hat geheißen, einfach wir fahren ohne Motor komplett, dann müssen wir nicht drüber nachdenken, soll man jetzt brauchen oder nicht. Einfach man fährt sicherer, weil man nicht so viel Risikos nimmt. Man fährt schneller, weil nichts ist, was dich bremst unter Wasser. Und vor allem, du fährst emissionsfrei komplett.
Das ist konsequent, hundertprozentig nachhaltig.
Genau. Ja.
Und wenn wir schon bei dem Thema sind, dann frage ich jetzt direkt mal nach, wie habt ihr das restauriert? Was habt ihr alles machen müssen, als ihr es gefunden habt? Das wurde ja auch, also es ist schon zweimal auf Grund gelaufen, gesunken, kann man sagen, und wurde dann schon zweimal restauriert. Also das ist ein Oldtimer, den wir hier sehen. Was war alles notwendig, um das wieder seetauglich zu bringen? Können wir darüber mal kurz sprechen?
Ja, um kurz darüber zu sprechen.
Das wird ein bisschen dauern, ja.
Ja, es geht fast nicht, weil wir haben Blood, Sweat and Tears. Also wir haben 2,5 Jahre unseres Lebens hier reingesteckt, um von dem Wrack, das die Tres Hombres war, als wir sie gekauft haben, auch einen anderen Namen hat er noch, und bis zum schönsten Frachtschiff der Welt gemacht. Also das war ein Riesenweg, aber wenn ich mich jetzt erinnere, es war eigentlich die schönste Zeit, weil wir so viele interessante und fingerfertige und motivierte Leute kennengelernt haben in der Zeit, die gekommen sind und uns geholfen haben, dieses Schiff von nichts, einem Motorschiff, ne?
Ja.
Eigentlich, es war ja im Prinzip ein Kriegsschiff gebaut, 1943, nicht so weit weg, auch in der Ostsee, in Swinoujscie, Swinomünde.
1943 schon.
Ist
das ist ja mehr wie ein Oldtimer.
Ja.
Hat so ein Schiff ein H-Kennzeichen?
Das hatte ein anderes Kennzeichen.
Okay.
War ja, sie hieß die Seeadler auch im Krieg noch und nach dem Krieg beschlagnahmt, so wie viele von diesen Schiffen. Da wurden ja 650 von gebaut und da konnten so viele gebaut werden, weil es eben eine Baureihe war, die sehr durchdacht war. Das war ein Kompositschiff.
Ja.
Also die Spanten und die Konstruktion innen ist von Stahl. Das wurde in Fabriken vorgefertigt, mit Lastwagen zum Strand transportiert. Das wurde alles zusammengenietet und dann mit Holz geplankt.
Mhm.
Und so ein Schiff wurde in 5 Monaten war das fertig.
Ja. Ne? Ich habe recherchiert, es gab, glaube ich, über 600 von diesen
650,
Typen.
Da wollten noch mehr, wollten sie bauen, aber das, ja, wie wir wissen, wie das abgelaufen ist, war dann ein Ende an dem Ganzen. Aber es sind sehr seetüchtige Schiffe und die Geschichte, wie wir sie gefunden haben, ist ein eigenes Kapitel. Ich weiß nicht, ob man das...
Wir werden darüber reden. Wir halten die Spannung nochmal hoch.
Okay.
Es soll sehr interessant sein. Wir werden da später nochmal drauf zu sprechen kommen. Lass uns kurz mal... Wir haben uns vorhin übrigens auf das Du geeinigt, denn wir haben gesagt, wie in Österreich ab 1000 Meter, da duzt man sich, das ist einfach so. Und hier auf dem Schiff natürlich auch, weil man muss an einem Strang ziehen, man muss zusammenhalten. Das sind Förmlichkeiten, glaube ich,
viel am Platz. Hier sitzen wir fast auf 0 Meter, also das ist auch...
Das geht auch. Ist auch noch in Ordnung. Sprechen wir über den Namen, die Tres Hombres. Du hast vorhin schon die anderen zwei Namen erwähnt. Wie kam es denn dazu, dass ihr euch getroffen habt? Und dann hat sich, vermute ich, der Name erst daraus entwickelt, das Schiff die Tres Hombres zu taufen. Welcher Name hat es eigentlich vorher gehabt? Magst du uns dazu was erzählen?
Ja, natürlich. Das Schiff hieß erst Baydin.
Baydin?
Ja, also allererst die Seeadler.
Ja.
Und nach dem Krieg kriegte sie dann ein Fischerkennzeichen, einen Rufnamen. Und die fuhr als Fischerboot in Kiel, in der Kieler Förde. Und dieser Fischer, der das Schiff damals gehabt hat, der hat mich im Jahr, ich glaube, 2010 oder so, weil wir waren gerade fertig, hat er mich mal angerufen. Ich weiß nicht, wie der zu meiner Nummer kam.
Okay.
Und hat mir erzählt, dass er in den 50er Jahren, 60er Jahren mit dem Schiff noch gefischt hat und hat mir ein paar Dinge erzählt von seinen Erfahrungen. Und danach ging das Schiff nach Irland zu den Aran Islands und da wurde sie als Transport, als Paketboot eingesetzt. Und da wurde sie gefunden von zwei holländischen Studenten und wie sie auf Grund lag, das Schiff schon, und die haben das also notdürftig geborgen und ein bisschen seetüchtig gemacht, dass sie dann im Schlepptau nach Holland gebracht werden konnte. Und die haben ihr den Namen Baedin gegeben und das ist eben eine, eine Sagenfigur aus Irland.
Aha.
Und so in dem Zustand haben wir das Schiff gefunden in Delft in Holland. Und also der neue Name, der Name Tres Hombres, der kommt ja noch von noch früher. Der wurde nämlich den drei Jungs, den Arjen, Johanne und mir, gegeben von dem Kapitän im Jahr 2000, der damals eben Kapitän war auf der Europa und wo wir die Ozeanüberfahrt gemacht haben, unsere erste Ozeanüberfahrt, die erste vom Schiff von der Europa. Und die brauchten eben noch ein paar Hände, die sich nicht fürchten. Und so sind wir an Bord gekommen, haben uns da kennengelernt und der Kapitän gab uns den Namen Tres Hombres. Warum, weiß immer noch keiner, aber auf jeden Fall, das war durch Zufall entstanden, das ist hängen geblieben. Und wie gesagt, 7 Jahre später haben wir uns dann auf die Suche nach einem Schiff gemacht, haben die Tres Hombres gefunden und das war gleich... Also war für uns klar, dass sie diesen Namen kriegt.
Ja. War lieber auf den ersten Blick und die Geschichte hat perfekt dazu gepasst.
Absolut.
Für alle die Übersetzung, Tres Hombres ist Spanisch und heißt drei Männer.
Das
ist korrekt.
Auch,
ganz schlicht und einfach.
Genau.
Und man sagt zu Schiffen ja immer sie. Es ist ja eine Dame, eine hübsche
eine
Lady.
Dame.
Das wissen vielleicht
manche auch. Mit männlichen Namen, das ist egal, aber es ist immer eine.
Es sind zwar Männer, aber man sagt die Tres Hombres.
Genau.
Das ist so. Zwischenfrage, hat man, wenn das eine Frau ist, und es sind ja meistens starke Männer und Matrosen auf diesem Schiff, eine besondere Verbindung, wenn das irgendwie einen weiblichen Aspekt hat, entwickelt man dann eine Art Liebe dazu? Oder Freundschaft?
Das war früher schon natürlich. Und früher waren ja auch Frauen und Hühner waren verboten auf Schiffen. Aber das haben wir zum Glück alles hinter uns gelassen.
Okay.
Und jetzt haben wir, ich glaube, dass mehr als die Hälfte ist weiblich an Bord.
Ja. Wie stark ist denn die Crew hier bei dir? Wie viele Leute sind hier?
Wir haben 7 Besatzung, also wirklich Leute, die wissen, was sie tun hier und die auch die anderen ausbilden können. Und 8 Trainees, das sind auszubildende Leute, die einfach von 18 bis 80. Jeder kann mitfahren, der lernen will, was wir hier an Bord machen, was wir hier ausführen.
Also man kann wirklich mitfahren, aber es ist jetzt nicht das klassische Touristenschiff, wo man sagt, ich gehe jetzt hier hin und freue mich auf meinen Rum und mein Mittagessen, sondern man muss richtig mit anpacken.
Du musst ganz normal, du machst ganz gleich wie die Crew alle Dinge. Wir haben hier keinen Liegestuhl, wir haben auch keinen Rum während der Fahrt. Es ist komplett ein trockenes Schiff, weil wir eben die Leute ausbilden wollen. Und auch für unsere zukünftige Crew, um mehr Leute zu haben, die das Schiff fahren können, aber natürlich auch, um auf anderen Schiffen zu arbeiten und die Geschichte auszutragen. Und was auch sehr viel passiert in den letzten Jahren, ist, dass die Leute, die bei uns lernen, zurückkommen als Crew und dann selber ihr Projekt anfangen. Und im Sinne der Tres Hombres, im Sinne von Fair Transport und ihr eigenes Schiff restaurieren und das Gleiche machen wie wir.
Okay. Jetzt haben wir gerade darüber geredet, dass viele da in der Crew natürlich wissen müssen, um was es geht und Bescheid wissen müssen. Das hat ja auch einen gewissen Sicherheitsaspekt, wenn man dann über die Weltmeere oder den Atlantik eben fährt und dann auf See ist. Gibt es sowas wie einen TÜV für dieses Schiff? Ich meine, wir haben darüber geredet, es ist ein Oldtimer. Gibt es da Grundvoraussetzungen, damit man überhaupt ablegen darf? Muss da ein Grundcheck immer monatlich oder jährlich mal da sein, dass jemand abnimmt?
Ja, natürlich. Also das ist beim Schiff noch viel intensiver als beim Auto.
Ja.
Hier wird, weil ein Auto ist natürlich, kommt aus der Serienproduktion und es ist alles konform Zeichnungen und planmäßig vorgegeben. Wir machen die Pläne selber und wir müssen erstmal die Pläne gecheckt werden und also okay gegeben werden und dann wird die Ausführung wird beobachtet. Beim Bau vom Schiff war der Surveyor, heißt das, ein Schiffssurveyor ist das dann, der war eigentlich fast wöchentlich anwesend und hat immer geschaut, wie passt es so, wie wir das machen, die wasserdichten Schotten, die ganzen Bilgeleitungen, die Pumpen, die wir haben am Schiff und die Holzdicke und der Stahl, wie dick der Stahl ist, die Spanten.
Also
der wird immer kontrolliert, ja sicher, der geht durch mit dem Buch und sobald es da Anmerkungen gibt, dann, und du willst natürlich zu deiner eigenen Sicherheit es so gut wie möglich machen.
Natürlich.
Wir wollen ja, er fährt ja nicht mit, ne, das wäre ja, aber wir fahren 2 bis 4 Mal jährlich über den Ozean. Und also da muss alles stimmen. Und ja, jetzt sowieso, wir haben auch seit den 10 Jahren, wo wir fahren, jedes Jahr nehmen wir das Schiff für 1 bis 2 Monate aus dem Wasser und machen wieder neue Planken rein, machen die Spanten wieder stärker. Also sie wird jedes Jahr besser und das wird auch jedes Jahr, bevor sie wieder ins Wasser geht, vom Surveyor kontrolliert. Da kommt schon sich alles an.
Wie ist das denn im täglichen Ablauf? Gibt es dann jeden Morgen einen Groundcheck oder einen Grund? Prüfung, dass es wieder funktioniert, auch wenn man auf See ist? Ist das Daily Business oder ist das wirklich nur, man checkt einmal im Monat und das ist gut so?
Das Daily Business ist, besteht auch aus Dingen, die sind für uns ganz normal. Also du pumpst die Bilgen aus und das ist eigentlich der Check. Wenn irgendwo Wasser drin ist, dann da kommt man drauf, ne, indem man sie auspumpt.
Ja.
Dann ist irgendwo ein Problem. Dann stimmt was nicht. Aber das ist, kommt eigentlich ganz selten vor.
Okay.
Und also, weil das kann man auf See nicht, nicht so richtig reparieren.
Ja.
Also das wäre dann gefährlich. Aber das darum machen wir das Schiff auch so seedichtig wie möglich jedes Jahr im Herbst.
Ja.
Und dann geht es wieder los.
Über die Sicherheit sprechen wir nachher noch. Was mich im Detail jetzt an dem Moment noch interessieren würde, Wasser haben wir hier genug. Aber gibt es eigentlich auch Brandschutzvorrichtungen? Was ist denn, wenn irgendwas brennt? Oder kommt es eigentlich nicht vor? Man braucht es nicht. Gibt es sowas auch?
Wir haben einen Brandschutzplan auch gezeichnet. Die Leute werden trainiert. Wir müssen Drills machen im Brandschutz, Übungen auch.
Ja.
Wir haben 8 Feuerlöscher auf verschiedenen Plätzen an Bord. Wir haben eine Sprinkleranlage im Frachtraum, falls da Brand ausbrechen sollte. Wir haben einen großen Feuerwehrschlauch hier, der mit einer elektrischen Pumpe betrieben wird.
Okay, vollkommen ausgerüstet.
Vollkommen ausgerüstet, ja.
Vorhin haben wir noch drüber geredet, über die Nachhaltigkeit. Und da haben wir gesagt, der Antriebsmotor ist ausgebaut. Da interessiert mich dann doch, wie man in einen Hafen manövriert. Ich habe recherchiert, ihr habt ein Dinky.
Ja.
Damit wird, vermute ich, jetzt geschleppt. Aber ist das dann alles oder ist das ein größerer Aufwand? Und natürlich will man die Nachhaltigkeit haben, aber es ist doch auch ein bisschen irre, oder? Einfach nur so in den Hafen reinzufahren, ohne präzise steuern zu können. Oder kann man das?
Heutzutage ist es irre, aber gleich wie heutzutage Dinge ökologisch, biologisch, nachhaltig und so sind. Früher war das alles normal.
Ja.
Früher ökologisch war normal und in den Hafen reinsegeln war auch normal.
Da hat man auch keinen Motor gehabt vor 200 Jahren.
Nein, und wir gehen einfach nicht mal zurück, wir gehen nach vorne in die Normalität, einfach was für uns Normalität bezeichnet. Natürlich ist es hier, der Hafeneingang ist groß genug, das muss gehen. Du musst eben abwarten, bis der Wind, bis die Umstände passen und dann kann man rein. Und wir haben ein kleines Beiboot, das uns kann man nicht mitschleppen, das geht nicht. Ne? Das, aber ein bisschen bugsieren, ne? Dass man an die Hafenmauer kommt ohne Beschädigung, aber sonst muss man.
Ja, das heißt tatsächlich?
Das ist auch eine Kunst, die man, ich lerne noch jedes Mal dazu. Ich kann überhaupt nicht sagen, dass ich das perfekt beherrsche oder so. Wir probieren es jedes Mal.
Okay.
Und bis jetzt ging es immer noch gut.
Immer wieder ein Test, der funktioniert.
Ja, der Name Tres Hombres verändert in der Nähe von den Steinen ab und zu auch in Stress Hombres.
In Stress Hombres, okay.
Weil heutzutage eben viel weniger Facilitäten und Möglichkeiten geboten werden. Früher waren Lichter da, früher waren Leute, die einen Tau genommen haben oder rausgerudert sind, Tau genommen und einfach geholfen haben beim Manövrieren unter Segel im Hafen auch. Und jetzt muss man das selber machen, aber ja, für die Leute ist es immer schon.
Ja, das glaube ich. Ja. Ich will da noch mal kurz dranbleiben, weil ich es mir noch nicht ganz konkret vorstellen kann. Also man kommt von See draußen mit vollen Segeln, nimmt immer mehr ab von den Segeln, damit der Zug, sage ich es jetzt mal laienhaft, weniger wird.
Ja. Ja.
Und schaut, wie weit hat man es noch zum Hafen und macht dann immer weniger und den Rest fliegt es von alleine ran? Oder
ja, du musst Segel halten, auch beim Reinfahren in den Hafen, weil du sonst bis zum Andocken, fast, ja, meistens bis zum Andocken, weil du sonst keine Windstabilität hast, sonst würdest du abtreiben, oder mit der Strömung mitgehen oder, also du brauchst ein bisschen Kraft in den Segeln, um die Richtung zu gewährleisten, wo du hinfahren willst. Ne?
Das heißt,
das ist auch, wenn man in einem kleinen, das ist ja ein größerer, in Bornholm zum Beispiel haben wir kleinere Häfen, wo wir reinfahren und da ist auch kein Schleppboot, also das muss man eben selber regeln, dass das geht und dann, muss eben, aber die ganze Mannschaft ist dann schon, da gibt es ein Briefing, wie wir das machen, was der Plan ist. Also
vorher,
ganz 100% ist wie die Wikinger auch sagen, ne, plane nicht alles immer ins Detail, aber einen groben Plan und dann wird gemacht und die Leute sind dann auf ihren Stationen und die Segel gehen dann blitzartig weg auch und dann verlangsamt sich die Fahrt auch natürlich im Schiff. Und du willst das Risiko natürlich so gering wie möglich halten, aber ich muss sagen, es ist auch ein Kick, um unter Segel anzulegen. Und das, wir machen das immer.
Wahnsinn, sehr spannend. Das heißt aber unterm Strich, bei Flaute kann man nicht anlegen. Nein. Da muss man geduldig sein und warten.
Schmeißt du einen Anker rein draußen und es gibt immer was zu tun am Schiff. Und, ja. Und es ist, wir haben auch nicht echt Just-in-Time-Cargo. Wir müssen nicht reinfahren, 3 Stunden laden, löschen und wieder weg. Wir sind da ein bisschen flexibler. Das wissen unsere Kunden auch natürlich. Aber darum sind wir auch ja, sicherer und ökologischer unterwegs.
Du hast gerade darüber erzählt, dass wenn ihr dann in den Hafen reinfahrt, die Crew ganz schön unter Stress ist. Es gibt Erfahrenere, die länger schon dabei sind. Es gibt Leute, die sind kurzfristig dabei. Wer ist denn am längsten dabei und seit wann in dieser Konstellation wie heute? Seit wann sind die Crewmitglieder hier heute dabei? Also die, nicht die Trainees, die immer mal kommen und gehen, sondern die Kerncrew, sage ich das jetzt mal so. Wie lange seid ihr schon vereint an Deck?
Wir haben zusammen angefangen in Amsterdam. Das war letzte Aprilwoche.
Okay.
Also seitdem sind wir unterwegs. Wir haben jetzt eine Fracht komplett ausgeliefert. Das war eine Ladung Wein von Frankreich, bestimmt für Dänemark. Das war jetzt der letzte Hafen.
Biologischer Wein?
Naturwein, das geht noch einen Schritt weiter. Da sind nicht mal Sulfite zugefügt. Das ist noch reiner als biodynamischer Wein. Sogar, und das ist jetzt hier in Dänemark ist das groß in Mode und auch bei den Weinbauern wird es immer mehr jetzt in Frankreich und in anderen Ländern, Spanien sowieso, Österreich, auch Deutschland, dass immer mehr biodynamisch und Naturweine produziert werden. Und die Leute, die können das, was wir machen, dann mit ihrer Arbeit verbinden. Ne? Die sagen, hey, schau, jetzt machen wir das schon 100%ig sauber. Und naturnah und jetzt den Transport auch noch. Und dann ist das eine Win-Win-Situation für beide.
Woher kommt denn die Motivation bei dir persönlich zur Nachhaltigkeit? Hast du irgendwelche persönlichen Erlebnisse gehabt? Bist du irgendwann mal draufgekommen oder warst du schon immer so? Bist du so erzogen worden, natürlich dich zu ernähren, auf die Umwelt zu achten? Oder seit wann ist das bei dir im Kopf passiert, dass du sagst, jetzt muss ich mal was tun, weil so geht es irgendwie nicht weiter nach unserer Industrialisierung in diesem Kapitalismus, in der Wegwerfgesellschaft.
Ja. Also das ist, es ist ziemlich gewachsen eigentlich als Kind schon. Ich bin am Land in einem Dorf mit 50 Häusern aufgewachsen.
Ja.
Und meine Mutter hatte schon, 1984, glaube ich, das umweltfreundlichste Kaufhaus von der Umgebung.
Okay.
Und ging alles um so lokal wie möglich und so naturnah wie möglich. Und irgendwie hat sich das bei mir dann schon festgesetzt. Und wie ich dann später zu Schul- und Studienzeiten mit Greenpeace in Kontakt gekommen bin, den Aktivismus da angefangen habe, auch gegen alles, was eben belastend ist für die Natur. Dann ist bei mir schon ein Licht aufgegangen und wurde da schon auch revolutionär, weil ich mir gedacht habe, ja, zum Beispiel, wir haben mal ein Toys R Us zugesperrt, also mit Ketten zugeschweißt, 2 Tage vor Weihnachten.
Also richtiger Aktivist.
Ja, weil die eben giftiges PVC-Spielzeug für Kinder verkauft haben. Ja, ne? Ja. Und da haben wir gedacht, schau, wie kann man das machen? Und dann bin ich drauf gekommen, eben, dass eine ganz normale Vorgehensweise im ganz normalen Kapitalismus ist. Und dann habe ich mich von dem abgewandt.
Die Normalität, schlechte Sachen zu produzieren, widerstrebt
dir. Das ist keine Normalität. Ich fand das keine Normalität.
Ja.
Darum, jetzt machen wir unsere eigene Normalität.
Ich habe im Vorgespräch erfahren, die Hundestadt seid ihr hier das erste Mal.
Mhm.
Kannst du es mal einfach nur aufzählen für unsere Zuschauer, wo wir überall euch treffen können?
Ja, an der Karte auf jeden Fall warten kannst du auf uns in Boca Chica, in der Dominikanischen Republik. Das ist ein Hafen, den wir jedes Jahr anlaufen, weil wir da sehr viele Produzenten haben, für unsere Importer in Europa wieder, die da Kaffee, Kakao produzieren und Rum. Barbados ist eine Insel, die wir jährlich anlaufen. Grenada, Kolumbien, in Santa Marta in Kolumbien, Südamerika. Die Kanarischen Inseln sind immer ein Weg, auch auf der Durchfahrt, sag mal, Richtung Karibik. Aber jetzt auch schon ein sehr wichtiger Handelshafen für uns, weil da wird Salz produziert, da wird Wein produziert, den wir wieder in die Karibik mitnehmen. Da wird auch Rum produziert, den wir nach Europa verschiffen.
Sehr köstlich übrigens. Ich habe schon einige Flaschen mal von dir probiert und probieren dürfen. Es ist eine Besonderheit. Der reift ja auch an Deck, wenn ihr unterwegs seid nochmal. Das heißt, er hat einen besonderen Geschmack.
Jedes Jahr was anderes, ja.
Genau.
Und hier in Europa laufen wir dann, also haben wir jetzt die größte, unser größtes, die wichtigste Route ist zwischen Frankreich und Dänemark. Also La Rochelle und Kopenhagen sind unsere wichtigsten Häfen. Ja. Wir fahren dann auch noch auf Bornholm, weil da ein Kunde ist, der unbedingt will, dass wir da hinkommen.
Was bekommt der Kunde, wenn ich fragen darf?
Der bekommt unser Schiff 10 Meter weg von seinem Restaurant in Gudjem auf Bornholm und der darf dann unser Schiff als benutzen. Als,
verstehe.
Attraktion.
Als Attraktion.
Für ein paar Tage und das.
Um Kunden an
das machen wir und das ist auch im Sommer immer wieder für unsere Crew und für die Leute, die Trainees, die mitfahren, ein Extra. Also das ist wie ein Ausflug, das ist als eine wunderschöne Insel ist. Und wir bevorraten das Schiff auch wieder. Also wir kaufen immer lokal Essen ein von den Bauern rundum, von den Häfen.
Also auch da achtet ihr auf Bioqualität?
Ja, also wie die das eben, so lokal wie möglich, dass die da produzieren und dass wir nicht unbedingt in den Supermarkt müssen für unser Essen. Und es bleibt auch länger haltbar. Wir haben keinen Kühlschrank an Bord.
Okay.
Wir müssen arbeiten mit so frisch wie möglichen Lebensmitteln oder eben Konserven. Und das funktioniert ziemlich gut.
Ja, es darf ja nichts verderben. Also müsst ihr auch kalkulieren, was braucht ihr.
So, nicht so viel. Sobald etwas an den Rand der kommt, dann wird es aufgegessen.
All die Häfen, die du jetzt aufgezählt hast, werden ja, wie gesagt, CO2-frei, ohne großartige, nicht mehr regenerative Energien angefahren. Auch die Produkte sind ökologisch und auch Fairtrade produziert. Kann man das sagen über alle?
Über alles. Also beim Rum ist es unmöglich, weil der 18 bis 20 Jahre oder noch länger reift auf den verschiedenen Inseln in den Fässern. Aber das Zuckerrohr wächst da so wie der Teufel. Also braucht man nicht spritzen. Und auf den Kanarischen Inseln haben wir sogar ein Zertifikat, das ist ökologisch angebaut. Ja.
Die Jungfernfahrt der Tres Hombres fuhr ja nach Kopenhagen zur Weltklimakonferenz, habe ich recherchiert. Das ist natürlich ein Statement, wenn man die Jungfernfahrt zu einem Klimagipfel bringt. Was war das für ein Erlebnis und was habt ihr da gemacht? Waren die Presse da? Waren die auf euch aufmerksam? Haben
nichts das gesagt, war
der Wahnsinn?
Das oder sollte ein Statement werden, aber das war komplett überlaufen von der Polizei auch da. Also da niemand konnte bei uns auch an Bord kommen. Und wir sind angekommen, das war 16. Dezember, glaube ich, dass wir da angekommen sind. Und zwei Tage später hat es geschneit erstmal, ich glaube 40 Zentimeter oder einen halben Meter. Und dann ist die Temperatur auf minus 15, 16 Grad gesunken. Also das Deck war eine Eisschicht.
Oh, wow.
Und wir hatten auch keine Heizung. Wir haben auch keine Heizung an Bord.
Ja.
Also das war nicht super toll, das Erlebnis.
Kann ich mir vorstellen.
Also die Crew hat sich innerhalb von ein paar Tagen von 15 auf 5 dezimiert. Und ich musste dann noch Leute Shanghai, also aus der Kneipe holen oder von anderen Schiffen, um mitzufahren zurück wieder nach Holland mit uns, um genug Crew zu haben. Aber wir haben auf jeden Fall die erste Fracht ausgeliefert. Das war von unserem allerersten Kunden. Das war Terrafino, ein Lehmproduzent. Der macht Stucklehm in Amsterdam und der hat Produkte für uns gehabt. Der hat einfach Fracht bezahlt für den Transport von seinen Eimern Farbe und Lehm bis Kopenhagen. Und von Texelwolle haben wir auch Wolldecken und Produkte mitgenommen.
Okay. Also es ist nicht nur Genussprodukte, sondern auch wirklich Produkte zum Anfassen.
Das ist eigentlich
nicht nur Konsumgüter.
Aber eigentlich vor allem Dinge, die dann in dem anderen Land, wo sie hingehen, nicht lokal produziert werden.
Ja, okay.
Dass man eben nicht mit so wie auch den Kakao und den Kaffee rum, den wir hier anliefern und wir liefern wieder Olivenöl in die Karibik oder Hilfsgüter, Schulbücher, Tourengeräte, diese Dinge, um eben nicht mit der lokalen Ökonomie in Konkurrenz zu treten. Das wollen wir vermeiden.
Okay. Bevor wir jetzt zum Leben an Bord, wie das hier alles abläuft, welche Aufgaben jeder hat, kommen, werden wir mal kurz die Location wechseln. Wir werden in die Mitte des Schiffs übergehen und da werde ich noch einige Fragen haben, wie das hier alles läuft und wir werden ein paar Sachen zeigen, die ihr sonst noch nicht gesehen habt. Deswegen bis gleich hier an Bord der Tres Hombres. So, wir befinden uns jetzt hier im Zentrum des Schiffes fast schon. Hier ist der Platz, wo das Essen zubereitet wird. Wir haben gerade sehr lecker gegessen, regional. Bio, war sehr lecker. Es hat Strandkohl gegeben. Was ist Strandkohl, Andreas?
Wusste ich bis gestern auch nicht, aber ich habe es am Strand gefunden, sah essbar aus und mitgenommen und die Köchin hat was von gemacht.
Tatsächlich hat es geschmeckt. Ja, wunderbar. Ja. Bevor wir jetzt zu der Geschichte kommen, wie hier alles zubereitet wird und wie das Leben an Bord so läuft, haben wir den Zuschauern versprochen, eine kleine Geschichte zu erzählen, wie die Tres Hombres überhaupt entdeckt wurde. Magst du die einfach mal mit uns teilen?
Ja, gerne. Weil ich erinnere mich ja selber auch gern dran an eigentlich einen kompletten Zufall. Weil wir, also Johanne, Arjen und ich waren zu dritt unterwegs in Holland, waren gerade bei jemandem, der Schiffe baut, auf einer kleinen Werft gewesen und hatten da uns rumgeguckt, um überhaupt ein neues Schiff bauen zu lassen auch bei dem. Und dann und danach wollten wir nach bei Rotterdam, Scheveningen an den Strand. Mhm. Und dann ist schwarze Wolke gekommen, schlechtes Wetter aufgezogen vom Westen her, dann hat Johanne gesagt, weißt du was, wir fahren nach Delft, wo er herkommt, und wir besuchen meinen alten Lehrer, und der kennt sich auch viel aus in den Schiffsfragen, also der interessiert sich sehr für das auch. Dann sind wir zurückgefahren nach Delft, und der lebt auf einem Boot, der Lehrer auch, und wir sind dann reingefahren mit meinem Auto, mit österreichischen Kennzeichen, und wir fahren zu dem Schiff ran, und der Lehrer kommt gerade raus. Ich kannte den gar nicht. Also der sieht das Auto mit dem Kennzeichen. Wir steigen raus, und das Erste, was er sagt, oh, die Tres Hombres. 7 Jahre hat niemand diesen Namen gebraucht.
Das war schon das erste Mal, wo man diesen Namen hören konnte.
Das war eine Überraschung. Und in dem Moment schauen wir nach links und in den Hafen rein, und da liegt die Tres Hombres.
Da stand die Dame.
Da liegt sie, und unter einem Zelt, komplett zugebaut und auf Grund sitzend, eigentlich nicht schwimmend, weil du warst nur 2 Meter tief.
Ja.
Und das war eigentlich der Moment. Und dann haben wir ihn gefragt, ja, wie schaut's aus? Was ist das für ein Schiff? Und er hat gesagt, das ist ein Schiff, das in Österreich von der Firma Meyerform in Wien konzipiert und gezeichnet wurde.
Ja.
Und ein Kriegsfischkutter eigentlich. Und das war dann ausschlaggebend. Ich habe mal gesagt, wenn das so ein Zufall ist und auch noch ein österreichisches Schiff eigentlich, dann das müssen wir haben. Und 3 Tage später war es von uns.
Das war die mentale Taufe, als ihr sie gesehen habt, direkt verliebt und den Namen direkt gegeben.
Ja, das war genau, dann habt ihr sie organisiert. Die Größe, alles hat genau gepasst, weil wir wollten etwas in einer Größe haben, dass wir überhaupt in qua Zeit reparieren konnten, herrichten konnten und auch qua Geld. Wir hatten ja kein Geld. Ich habe eine kleine Firma in Kroatien verkauft davor und eben nach Holland auf der Suche nach Booten. Und die Eigner von diesem Schiff haben wir dann am nächsten Tag angerufen, und die haben beim Schrotthändler gefragt, wie viel sie kriegen würden für das Schiff. Das war 3.500 Euro.
Okay.
Das haben wir ihm gegeben, und was von uns.
Jawohl, wunderbar. Schöne Geschichte. Ja. Danke, dass du die mit uns geteilt hast. Wir sind jetzt hier, wie gesagt, im Zentrum des Schiffes. Wir sitzen direkt über dem Frachtraum. Das ist richtig?
Ja, genau. Ja.
Was passt denn da rein?
Wie groß ist der? Passt da rein? Ein großer Container, 40-Fuß-Container. Passt nicht rein, aber das Äquivalent an Volumen. Wir haben 56 Kubikmeter Laderaum in der Tres Hombres. Wir können ungefähr 40 Tonnen laden. Es ist dann, wenn man Kakao, Kaffee lädt, der hat viel mehr Volumen als Gewicht. Ne? Dann ist man schneller am Volumen. Und wenn man Goldstäbe laden würde, dann wird der Frachtraum nicht voll. Ne?
Das denke ich, ja.
Weil man so schwer ist.
Okay.
Also, und das ist unser Brot, unser Einkommen. Von diesem Raum, um den zu vermieten für andere, von dem leben wir.
Wenn wir schon über die Finanzierung sprechen, das ist ja ein teures Geschäft, was hier läuft. Wir haben Angestellte, die bezahlt werden müssen. Wir haben die ganzen Unterhaltungskosten vom Schiff. Mhm. Wie finanziert sich das dann eigentlich? Wo kommt mal Geld rein? Nur durch den Handel?
Ja, es ist nicht mal Handel. Es ist eigentlich pur Transport. So wie, kannst du dir vorstellen, wie eine Spedition.
Dienstleistung. Einfach.
Dienstleistung, genau. Wir verschiffen, wir rechnen dann einen Preis pro Kubikmeter oder pro Tonne, pro Meile.
Ja, okay.
Also man bezahlt dann für einen längeren Abstand mehr, für einen kürzeren weniger. Das ist eigentlich komplett logisch. Ja? Und natürlich muss jedes Mal, sollte der Raum gefüllt sein, der Frachtraum gefüllt sein, also auch auf der Rückreise. Und das ist eben, es gibt leichte, einfach zu organisieren, einfach zu kriegende Frachten.
Ja.
Oder wieder schwieriger. Also das Nord-Süd-Gefälle hat da viel damit zu tun.
Okay.
Was wir jetzt sehen, also nach der Erfahrung aus 10 Jahren Frachtschifffahrt mit der Tres Hombres, sehen wir, dass wir, also Süd-Nord, dass das immer voll ist. Also ja. du holst in den warmen Ländern und bringst sie in die kalten.
Ja,
warm-kalt kann man auch sagen, armreich.
Armreich, ja, das ist das Gefälle. Ja.
Und hier in Dänemark zum Beispiel, wo der Weinimporteur einfach seine Produkte ökologisch geliefert haben will, bezahlt er auch dafür.
Ja.
Wir sind ein bisschen teurer noch als konventioneller Transport.
Okay.
Nicht mehr viel, jetzt seit den Ölpreissteigerungen und anderen Preissteigerungen sind wir eigentlich nicht mehr weit entfernt von den konventionellen Preisen, weil wir unsere Preise gleich geblieben sind.
Also ihr seid nicht nur ein Konkurrent, sondern ihr seid sogar ein nachhaltiger Konkurrent. Das hat ja dann irgendwo nur Vorteile, dass man sagt, man bekommt es zum selben Preis und nachhaltig.
Ja, sicher. Ja. Ich meine, so soll das auch sein. Und das ist nachhaltig, wie gesagt, normal in unseren Augen.
Ja.
Und die anderen sind eben, ich darf es so sagen, es ist illegal, was die machen eigentlich.
Ja.
Was die verbrennen und den Giftmüll, den die, durch die Motoren schicken und verbrennen und in die Luft schmeißen und mit dem Seewind wieder zurückkommt an Land, auch für Mensch und Natur natürlich schlecht. Und das geht. Also das wird sogar noch subventioniert und das wird so weitergetrieben. Und wir arbeiten mit dem Wind.
Ja.
Und,
der kostet nichts. Der ist immer da.
Das ist eben sowieso, der kostet nichts. Aber du hast eben in dem Größenvergleich andere Faktoren. Also wir sind so klein, dass der Verdienst eben auch klein ist. Ne?
Ja.
Und du hast viel mehr qua Größe, viel mehr Unterhaltskosten pro Jahr. Und wir haben auch mehr, also wir haben 7 Leute Besatzung, die wir bezahlen.
Ja.
Und also mit 7 Leuten Besatzung, es gibt ja Schiffe, die 30.000 Tonnen verschiffen.
Ja.
Mit so viel Leuten Besatzung.
Okay.
Oder weniger. Also da sind Kosten und Einkünfte in komplett verschiedenen Relationen. Ja.
Und man kann auch mitfahren. Also wenn man jetzt, ich sage es mal ganz naiv, Lust hat mitzufahren, könnte jeder hier vorbeikommen oder wie ist das hier?
Ja, also wir haben keinen Selektionsprozess. Wir bieten 8 Schlafplätze an Bord für Leute, die das lernen wollen, was wir machen. Also die sehr viele kommen aus der nautischen, maritimen Welt und die wollen später Offizier oder einfach Schiffsgeselle oder Matrose werden. Und die können das bei uns lernen. Die können die Praxis bei uns lernen.
Wir haben schon angesprochen, man kann hier nicht touristisch mitfahren. Man muss engagiert sein, man muss wissen, um was es geht und vielleicht auch handwerklich begabt sein, Vorausbildung haben. Das sind die Grundvoraussetzungen, um hier mitfahren zu können.
Genau.
Das ist das.
Jeder, also wir sind kein Passagierschiff, also jeder kriegt ein Training auch bei uns und muss medizinisch auf gut also fit sein, um mitzukönnen auch. Aber du brauchst keine Vorkenntnis haben, weil die kriegt man bei uns. Du kriegst ein Basistraining.
Kommen wir zum Leben an Bord. Es ist jetzt nicht so, dass ihr hier nur an der Küste entlang fahrt. Ihr geht ja auch über See, nennt man das, glaube ich, so.
Ja.
Seid tagelang nur...
Wochenlang
nur von Wasser umgeben. Mhm. Wie lebt es sich so einfach nur, wenn man miteinander ist? Man kennt sich, jeder ist so eine Type, jeder hat seinen eigenen Charakter. Gibt es da Reibungen oder versteht man sich, weil man weiß, um was es geht und man zieht dauerhaft an einem Strang? Oder wie hast du das erlebt bisher?
Ja, du sagst es schon. Also das, was einen verbindet, man zieht an einem Strang. Man will, dass das Schiff sicher und auf die andere Seite des Ozeans gelangt.
Ja.
Man will, dass das Projekt lebt, dass es gut geht, dass die Fracht trocken angeliefert wird. Man will selber was lernen und man will seinen Horizont erweitern, bereichern auf jeden Fall. Und das geht sowieso nur, wenn man zusammenarbeitet. Das ist ein super Team. Zwiegespalten, weil es gibt 2 Wachen. Also es gibt immer die Hälfte der Crew schläft und die Hälfte der Crew ist an Deck.
Ja.
Weil du bist ja 24 Stunden immer unterwegs. Nicht? Und manchmal die längste Reise von mir war 45 Tage an einem Stück. Und da musst du auch zu deinem Schlaf kommen inzwischen. Ne?
Also, ja, natürlich.
Weil du musst fit sein. Mitten in der Nacht kann das Unwetter losbrechen und du musst Segel bergen und Riffe setzen.
Wie ist es denn, wenn jetzt wirklich mal was passiert? Sagen wir mal, es geht was kaputt. Antrieb, Motor haben wir nicht, aber ein Segel reißt oder irgendwas muss wirklich repariert werden, was aufwendiger ist. Das müsst ihr alles an Bord machen, oder?
Ja.
Es geht
ja,
nicht anders.
Natürlich, ja. Du hast keine Werkstatt unterwegs.
Ja. Aber ihr habt eine Art Werkstatt dabei.
Das haben wir alles mit. Ja, du musst unabhängig sein eigentlich, auch qua Holz, Eisen. Wir haben hier, wir können auch Strom produzieren mit unseren Batterien, kurzzeitig. Du kannst eine Schweißnaht setzen, wenn es irgendwo nötig ist. Ja. Aber das meiste wird mit der Hand gemacht. Wir haben immer Reserve-Teile mit und Holz vor allem. Ja. Und wir wissen, was wir damit machen können. Und du musst für den Rest musst unabhängig sein. Ja. Ne? Wir haben Wasser mit für mindestens 2 Monate
okay.
für die ganze Crew, also 5000 Liter.
Ja.
Trinkwasser, Diesel braucht man nicht.
Aber, ja.
Und sonst, Essen, Trinken haben wir mit, für getrocknetes, langhaltbare Dinge. Es wird Brot gebacken jede Nacht hier.
Okay.
Also in der Früh beim Frühstück hast du warmes, frisches Brot jeden Tag.
Wahnsinn,
ja, also es ist sehr, es ist lebenswert. Also du kannst, es ist nicht so, dass es so wie früher, was man von den Geschichten hört, dass man nur ein Holzfass mit gepäckelten Schweinefleisch darin hat,
ja.
wo mal ein Fass der rauffällt oder wo die Maden reinkommen. Und also das, wir leben hier jetzt schon viel gesünder.
Es gibt abwechslungsreiches Essen.
Auf jeden Fall, ja.
Ja.
Solange es hält. Wir haben auch keinen Kühlschrank. Also
ja.
nach einem Monat, also nach einer Woche ist der Salat aus.
Ja.
Und nach einem Monat sind auch wahrscheinlich die letzten Karotten aus, aber dann gibt es Reis und Dosenfutter. Ja, kann man auch überleben.
Wir haben darüber geredet, dass ihr auch Strom braucht natürlich, auch wenn man ein Schweißgerät braucht oder andere Materialien. Ihr habt Batterien, Akkus, wo ihr das rauszieht und auch einen Generator hier. Wie läuft denn der Generator? Hat der dann einen Diesel- oder Benzinantrieb?
Der hat, also wir haben für den Generator, haben wir in den Tank recyceltes Frittieröl.
Recyceltes Frittieröl.
Und es geht, es funktioniert.
Okay.
Es riecht wie eine Frittenbude, wenn du den anstartest. Aber wir haben den jetzt schon eigentlich, wir brauchen den nur für die Übungen, für die Drills an Bord, wenn wir die Pumpe starten müssen für den Feuerwehrschlauch hier zum Beispiel. Das machen wir immer wieder in regulären Abständen, dass wir das alles testen, dass die Crew, auch die ganze Crew muss dann auch anwesend sein und mitmachen. Und dafür brauchen wir einen Generator, aber sonst eigentlich für nichts, weil wir haben 2 Windmühlen und Sonnenpaneele.
Das wollte ich jetzt ansprechen. Wir haben ja auch nautische Geräte, die unten sind, die mit Strom laufen.
Ja.
Ihr erzeugt ja auch euren eigenen Strom.
Genau.
Wir haben, wie gesagt, 2 Sonnenpaneele, Photovoltaik-Module und 2 Windräder.
Die sind in Kiel produziert, in Deutschland. Und das ist eine Art von nachhaltiger Stromproduktion, ganz anders als die Windmühlen auf dem Land. Hier, du wechselst alle 5 Jahre mal ein Lager und fertig. Und das Ding läuft und läuft und produziert und macht, du bist unabhängig. Und ich brauche den Strom für die gesetzlich vorgeschriebenen Instrumente an Bord. Wir haben auch natürlich alles mit für die Navigation mit dem Sextanten ohne Strom und
das
mit den Seekarten. Das ging auch, ja. Und das muss sowieso sein, weil wenn der Blitz einschlägt oder wenn irgendwas, wenn die Systeme können ausfallen, ein Sextant nicht.
Genau,
ja.
Der ist immer da in der Hand und mit dem kann man das alles auspeilen und seine Route wiederfinden. Segelst du auch nach den Sternen? Ging dir das auch noch?
Ja.
Das sind so Sachen,
wir machen Sterne, das ist in der Dämmerung, also in der Früh und am Abend, weil du musst den Horizont noch sehen und die Sterne muss man sehen können. Also dann kannst du mit bestimmten, wir haben Sternekarten und wir haben die Almanacs, die Bücher, wo das drinsteht, weil du brauchst bestimmte Tabellen und Ziffern für das.
Ja. Bekommt man das heute eigentlich auch noch gelernt,
wenn
man eine Ausbildung macht? Ist schon noch dabei?
Ja, auf der Seefahrtschule.
Ja. Weil normalerweise hat man ja alles digital und GPS und
hat
sowas.
Man aber braucht's ja trotzdem, eigentlich nicht. Das braucht man, das ist auch immer noch Pflicht.
Ist immer noch Pflichtprogramm, um die Ausbildung zu absolvieren.
Auf jeden Fall.
Jetzt waren wir dabei, du hast vorhin vom Blitzeinschlag geredet und sonst was. Gab es denn mal hier auf Überseefahrten gefährliche Situationen, wo du sagst, oh, jetzt wird es aber kritisch, jetzt müssen wir aufpassen und alle zusammenhalten oder man hat auch vielleicht mal Angst gehabt oder sowas oder ist es dir glücklicherweise vielleicht noch gar nicht passiert?
Ja, sehr oft, aber man zeigt es eben nicht und man fördert nur die Zusammenarbeit von der Crew in dem Sinn, weil man es braucht. Wenn die Crew weiß dann auch, dass sie gefordert ist und dass sie gebraucht wird und dann geschehen manchmal auch übermenschliche Dinge, ne? Dass am Strick irgendwo gezogen wird, dass du glaubst, da ziehen Pferde dran. Ne?
Okay.
Das geht. Haben wir schon alles mitgemacht, dass Stürme kommen oder dass man riesige Unwetter, dass man 100 Blitzschläge pro Minute ums Schiff herum hat. Und
okay.
Das kann passieren. Also, aber das Schiff selber ist ist sehr stark gebaut, aber ist immer eigentlich nur so stark wie seine Crew. Also, ja. Also das stärkste Schiff kann absaufen, wenn man falsch damit umgeht.
Ja.
Und, aber deswegen wird die Crew auch getrennt und sie hat vor allem schon Vertrauen in das Schiff.
Also
das,
okay. Was wäre denn jetzt, wenn sich auf hoher See mal jemand wirklich verletzt, dass man sagt, okay, das kann man jetzt mit einem Pflaster nicht mehr fixieren. Braucht jetzt eigentlich einen Arzt. Vergiftung oder sonstige Geschichten oder wirklich ein tiefer Schnitt oder sowas. Was macht man dann denn? Ruft man da jemanden an und dann kommt ein Notfallrettungsboot vorbei?
Nein, du kannst anrufen
und Blaulicht.
Du kannst anrufen, nur kommt dort keiner.
Ja, kommt dann keiner.
Aber
ja,
es genau. gibt, wir haben wirklich auch Telefonnummern für das Satellitentelefon, das wir auch haben.
Mithaben.
Oder du kannst, wenn du noch irgendwie in Landnähe bist, auch via Funk anrufen. Aber es gibt Nummern, die man fragen kann, anrufen. Aber wir haben vor allem der Kapitän und die zwei Offiziere haben praktische und theoretische Ausbildung. Wir müssen alle 5 Jahre einen siebentägigen Kurs machen.
Okay.
Ich mache den immer in Elsflat zum Beispiel. Und da lernt man die Grundsätze für die Notfallsmedizin eigentlich sehr viel. Und okay. wir haben eine Bordapotheke von über 5000 Euro her mit okay. Adrenalin, Morphium und Knochensäge und Spritzen und alles. Also da wird genäht, okay. wir üben ja. auch das Nähen. Und also das sind die meist vorkommenden Dinge, dass du irgendwo was aufschlagst.
Also fast schon eine medizinische Ausbildung, die es da erfordert für Notfallmedizin.
Sehr basic, aber du, ja, also Notfallmedizin lernst du schon. Ja.
Okay.
Ja.
Ist ein Helikopter erreichbar bis zu einer gewissen
Länge? Also nein, das ist ein paar hundert Meilen draußen schon, aber mit einer Motion ist überhaupt nichts.
Ja. Da ist man dann auf sich alleine gestellt und muss das Beste draus machen mit seinem Wissen.
Seinem Wissen und den Büchern, die wir mit haben. Wir haben schon Fachbücher mit natürlich. Und auch für Vergiftungen oder was passiert. In der Karibik kann auch viel passieren und da gibt's auch nicht, da wollen Leute gar nicht ins Krankenhaus manchmal.
Verstehe.
Ne?
Was war denn die längste Zeit, die ihr unterwegs wart oder du unterwegs warst auf hoher See, ohne ein Stückchen Land zu sehen?
45 Tage.
45 Tage.
Das ist ziemlich lang. Ja. Da gab es nur mal Reis und Reis und Reis.
Ja, Wahnsinn. Bekommt man da mal sowas wie ein Lagerkoller oder sowas?
Und
man
sagt, nee, oh, jetzt das geht eigentlich. Es ist durchhalten dann und man motiviert sich auch gegenseitig wieder natürlich. Aber du läufst nicht immer rum mit einem hängenden Kopf. Aber es gibt ja auch immer was zu tun. Es ist ja nicht so, dass man jetzt wartet eigentlich, bis sich wieder irgendwas tut. Es passiert ja immer was auf See. Und wenn du irgendwann einmal denkst, schau, jetzt war schon eine Stunde nichts, auf einmal springt ein Walfisch 5 Meter neben dem Schiff aus
dem Wasser.
So was
passiert,
ja. Sicher.
Jetzt mal eine ganz persönliche Frage an dich. Warst du jemals seekrank?
Zum Glück nicht.
Nie?
Nein.
Wirklich?
Nein, das ist mir...
Okay.
Also beim ersten Schiff, wo ich drauf gefahren bin, das war die Osterschelde.
Mhm.
Ich war noch nie auf dem Schiff in meinem Leben. Auf einem Segelschiff und ich bin da, konnte ich mitfahren von Rotterdam bis Den Helder und entlang der Küste. Und da war Seegang und das Schiff geriet ins Rollen. Und da wurde ich reingeschickt, um das Klavier festzumachen,
okay,
weil es sonst abgeschlittert wäre.
Ja.
Und ich konnte auch noch keinen Knoten und nichts. Ich habe drin gearbeitet. Und da habe ich irgendwie gefühlt, jetzt, das könnte sein, dass das Seekrankheit ist.
Okay.
Und dann bin ich raus kurz und dann konzentriert und seitdem nicht mehr irgendwas.
Okay,
mehr.
Abgebrüht und dann einfach verschont worden von das. Der geborene Kapitän.
Ja, aus der Steiermark.
Jetzt haben wir viel über Nachhaltigkeit gesprochen. Mir fällt da noch eine Frage ein. Das ist ja natürlich ich nenne es jetzt mal ein Biosegler. Wird sowas eigentlich gefördert? Kriegt man da staatliche Unterstützung? Ich meine, jedes Elektroauto kriegt Subventionen. Hier gibt es da nichts.
Nein, gar nichts.
Das ist eigentlich schade, oder?
Nein, gefördert wird ja das Öl. Kostet ja nichts.
Ja.
Oder wenn man tanken geht in den Tankstellen, gibt es in Holland auch. Also das, wenn man schön mit Giftmüll tankt, der da reingemischt wird, ist noch günstiger.
Ah ja,
da fließen die kommen ja. Früher war das ja so, die kamen ja vom Mittelmeer oft rauffahren mit den Schiffen, um bei Rotterdam vorzutanken, weil es eben so günstig war. Weil dann braucht man die Fässer nicht teuer irgendwo entsorgen. Ne? Früher war das sowieso alles ins Meer geschmissen.
Wie ist das heute?
Heute sollte man das nicht mehr tun.
Sollte man es nicht mehr tun.
Ja.
Heißt nicht, es wird nicht getan.
Ja.
Okay. Also es gibt keine finanziellen Anreize, das zu tun. Ist das der Grund, warum es vielleicht so wenige gibt, die das tun, wie du es hier machst? Und wie viele Segler kennst du denn persönlich, die das ähnlich machen wie ihr hier?
Ja, es gibt jetzt zum Glück, wächst es jetzt an und seit den letzten 1-2 Jahren auch fast exponentiell. Aber es gibt zu wenig Anreize, auf jeden Fall. Weil wir mussten jahrelang durchbeißen, wenn ich mich... Die ersten 3 Jahre habe ich als Kapitän wir waren 5 Leute bezahlt, ja, und Matrose, Koch, Kapitän, jeder hat 10 Euro am Tag bekommen, weil man einfach nicht mehr reinkam.
Okay.
Und das war's. Und davon, du kannst nicht überleben davon, das geht nicht. Und wir haben durchgehalten, zum Glück. Und ja, dann hat sich die Situation verändert und jetzt da können wir fahren und können davon leben und es funktioniert.
Okay.
Aber das ist wirklich mit äußerstem Einsatz und ich muss immer wieder auch Leute also fragen, um mitzuhelfen, auch beim Refit jedes Jahr. Ja. Und das machen die auch gerne, weil man, unser Anreiz ist dann, den wir selber bereiten, ist, dass wir den Leuten das lernen, wie man mit Holz, wie man eine Planke baut, auf einen Spanten, wie man also so ein Schiff riggt und mit Tau und Segel arbeitet. Also das bieten wir und da, die kriegen eine gratis Ausbildung eigentlich,
ja,
und helfen dafür mit. Und natürlich habe ich auch Spezialisten, den bezahle ich ganz normal. Und also die sind dann die Vormänner, Vorleute, die anderen ansteuern auch. Ne?
Also unterm Strich, man wird nicht reich.
Es nein, ist man nicht wird nicht der reich, Traumjob. Aber es geht. Aber es, wenn mehr, ein bisschen mehr finanzieller Anreiz da wäre, dann wäre das natürlich vom Vorteil. Dann muss man sich nicht jahrelang durchkämpfen und bemühen. Da gehen ja auch, du kannst ja nichts überhaupt nichts aufbauen, ne? Wenn du.
Man muss mit Idealismus ran.
Ja, sicher, du brauchst den Form. Und es ist also sowieso jedes Projekt braucht einen Haufen Idealismus. Ja. Aber es wäre gerechter natürlich. Warum werden die Ölschiffe subventioniert und wir nicht? Ne? Also.
Hast du die Vorstellung, die Utopie, den Traum, dass jeder so rumsegeln würde und dass es gar keine Frachtschiffe mehr geben würde? Ich habe recherchiert, es gibt ja den Frachtweg Land, es gibt den Frachtweg Luft und natürlich das Meer. Das sind die drei verschiedenen, wenn ich jetzt keins vergessen habe. 70% der Welt, der Weltfracht, die verschifft wird, gehandelt wird, passiert über das Meer, über den Seeweg.
Ja. Wenn nicht mehr.
Das ist ja schon eine riesengroße Geschichte und da wird da auch Millionen an CO2 ausgestoßen und ganz viel Erdöl verbrannt. Was wäre deine Welt? Wäre deine Welt die, es fährt jeder nur noch mit dem Segelschiff? Oder da kommt dann wieder der Utopist und sagt, es ist gar nicht möglich, was wir verbrauchen, das schaffen wir gar nicht.
Na, warum? Der Utopist kann das ja sagen und das sind wir auch. Warum? Aber was ist die Utopie dabei eigentlich? Nicht? Du willst ja in einer gesunden Welt leben. Nicht? Und was nachhaltig heißt, mehr oder weniger, dass du mit deinen Ressourcen arbeitest und das, was du jetzt machst, dass du das in 500 Jahren auch noch ganz gleich machen kannst, ohne dass du deine Ressourcen verbraucht oder vernichtet hast. Ne?
Dass unsere Enkel noch was davon haben.
Ja, und das ist normal. Ne? Und das ist keine Utopie. Und es geht nur, wenn man nicht Öl verbrennt die ganze Zeit. Ne? Und sowieso, wenn man 90% weniger verbraucht, als man jetzt tut, zum Beispiel. Ne? 90% wird gebraucht und weggeschmissen, und weggeschmissen. Das ist der ganze Zyklus von so einem.
Hier wird alles verwertet, bis es nicht mehr da ist.
Alles wird bis zum Grund verwertet. Und was wir bringen, sind im Prinzip sind Luxusgüter. Ne? Wer braucht Wein, Kaffee, Schokolade? Niemand. Kann man ohne leben. Ne? Ja. Aber die Güter, die der Mensch zum Leben braucht, die wachsen ja da, wo er lebt. Ne? Weil sonst ist irgendwas anderes ganz verkehrt. Dem Problem können wir mit dem Frachtschiff auch nicht verhelfen.
Ja.
Und was das wollen, das ist auch nicht das Ziel der Frachtschifffahrt. Was die machen wollen, ist so viel wie möglich Geld verdienen.
Ja.
Und was die verschiffen, ist völlig egal. Ne? Und das ist bei uns eben nicht der Fall. Wir wollen, wir denken auch darüber nach, was wir verschiffen. Und um dem Ganzen dann die Philosophie leben zu lassen.
Kann man sagen, du in deinen Worten lebst ein Stück Normalität, das eigentlich schon immer Normalität war. Wir haben es nur ein bisschen abgeändert und damit schaden wir uns ganz arg. Und du bist das Beispiel sozusagen, ein Vorbild vielleicht.
Es ist genau, schau, jeder biodynamische Biobauer, der einfach der Natur nicht schadet mit dem, was er macht.
Der macht das genauso.
Ganz gleich. Ja, ja, ja.
Okay. Kommen wir ganz kurz zum Verladen. Wir haben ja natürlich hier auch jetzt keinen Kran, keinen Hydraulikkran oder sowas. Jetzt stelle ich mir vor, so ein großes, schweres Rumpfass. Was wiegt sowas denn, wenn es voll ist?
280 Kilo bis 300 Kilo ungefähr.
Das muss jetzt hier unten in den Frachtraum rein, von da draußen, von Landweg. Wie geht denn das?
Das ist ganz einfach mit Tau und Takel, also mit Blöcken und Tauen und Leuten.
Mit Flaschenzug, und, mit Physik?
Flaschenzug, wie du sagst.
Ganz klassische Physik.
Wir haben drei Punkte, wo wir an Fass machen können. Und dann, das ist zwei Minuten ist so ein Fass drin.
In zwei Minuten, von da draußen ein Fass da rein?
Ja.
Und da brauche ich keinen Elektrokran, überhaupt keinen nichts. Bagger oder einen Stapler oder sonst
fünf
was?
Leute, die fünf an verschiedenen Tauen ziehen. Und einer, der das dirigiert.
Okay.
So, damit das ist leichter für die Leute. Das ist nicht, weil einer das immer die das Sagen haben muss. Das ist einfach für die Leute, die ziehen einfacher, wenn die wissen, und weil die können nicht immer alles sehen. Ne?
Ja.
Darum ist auch der Kapitän eigentlich mehr oder weniger auch ein bei Hafenmanövern und bei solchen Dingen ein Dirigent,
okay.
Der einfach nur die Dinge im Überblick hat und dann sieht. Und das ist für die Leute eben viel einfacher, dass wenn sie nur sich auf ein Ding konzentrieren müssen. Und
macht das hauptsächlich die Crew oder habt ihr dann auch am Hafen Menschen, nein, die da mitarbeiten?
Das macht die Crew.
Nur die Crew ausschließlich? Ja, also ihr habt da keine engagiert oder
fragt dann, warum das macht? In verschiedenen Ländern wollen die Leute auch, also die suchen dann auch Arbeit. Und
genau,
dann kommen die und helfen die bei den Kakaosäcken zum Beispiel mit beim Laden und dann werden die auch bezahlt von uns. Und das ist, das ist auch eine Sort Union, sag mal, eine... Und die schicken die Leute und die müssen dann auch, ist man verpflichtet, um die zu nehmen, und das machen wir auch gerne, das ist kein Problem.
Aber dann, sonst, vielen Dank erstmal für diese Einblicke bis hierhin. Wir werden jetzt gleich nochmal ein bisschen rumlaufen, die einzelnen Geräte anschauen, wo alles ist, und dann sehen wir uns gleich wieder beim nächsten Teil hier auf der Tres Hombres. So, wir bekommen jetzt hier einen ganz intimen Einblick in das Innere des Bootes, aber bevor wir runtergehen, nochmal gefragt, das hier ist das Steuerrad? Dieses Riesenteil, und das funktioniert auch und wird auch ganz normal so bedient, oder?
Probier mal.
Ich soll mal probieren. Das heißt, jetzt gehen wir nach Backbord. Ah, da kann man das sogar sehen. Und rechts ist Steuerbord, habe ich gelernt, denn da, wo das R ist, ist rechts.
Nur, dass du andersrum steuerst, weil jetzt, wenn du so drehst,
ist
wie mit dem Auto, ne?
Ja.
Dann fährst du dahin, nach Backbord. Ne?
Ja.
Und wenn du so drehst,
anders dreh,
dann stehst du nach Steuerbord.
Nach Steuerbord.
Du nach Steuerbord. Ja.
Wunderbar. Hier haben wir einen Kompass, der wird auch ganz normal benutzt, wie es schon seit Jahrhunderten gemacht wird.
Ja.
Und damit wird navigiert. Dann
würde
ich sagen, schau mal einfach mal direkt in das Innere des Bootes, was es da unten noch zu sehen gibt. Und ich freue mich auf eine schöne Führung. Danke.
Gehen wir's an.
Gehen wir's an. Gut, jetzt sind wir hier am Kartentisch, der Hauptplatz für einen Kapitän, um die Navigation voranzubringen. Ist das so?
Das ist, wird die Fahrt des Schiffes kontrolliert und werden die Pläne gemacht, die Kurse also ausgerechnet und durchgegeben an den Rudergänger, der dann am Steuer steht. Und hier, wir haben auch elektronische Hilfsmittel aller Art, um das Schiff eben sicher zu navigieren.
Hier sieht man genau, wo sich das Schiff gerade im Moment befindet.
Ja.
Und welche Route es gegangen ist.
Hier sieht man auch genau, das ist. Und das Hilfreiche von dem ist zum Beispiel, dass man genau sieht, wo man in echt hinfährt. Weil das Schiff hat immer, abhängig von Strömung und Wind, eine Fahrtrichtung durchs Wasser und eine Fahrtrichtung über Grund. Und die sind sehr verschieden manchmal. Hier hat man entlang von Hundestedt, vom Hafen, hat man eine sehr starke Strömung. Das heißt, wir haben hier versucht, reinzukreuzen.
Ja. Ja.
Wir sind, und hier auf einmal siehst du, wie der Kurs sich verändert, wie die Strömung zugeschlagen hat. Und wir mussten nach unten kommen und haben uns hier wirklich stundenlang haben wir hier gekreuzt, bis wir endlich in den Hafen
kamen. Das, was wir hier sehen, ist eine stundenlange Fahrt sozusagen, bis man endlich
das
dann
war den perfekten... Drei Stunden fast, ja.
Okay, drei Stunden fast. Mhm. Wahnsinn. Jetzt haben wir hier eine Karte vor uns liegen. Das denkt man ja, na, stabile Karte, kauft man einmal, wunderbar. Aber ich habe erfahren, das ist gar nicht so. Die muss immer wieder angepasst werden. Was hat es denn damit auf sich? Kannst du uns das kurz erklären?
Wie du sagst, es ist eine gute Karte natürlich und die werden frisch gedruckt. Auch immer, aber sie sind sehr teuer. Also du willst die nicht jedes Mal neu kaufen.
Okay.
Und deswegen korrigieren wir die Karten. Das sind Informationen, die holt man sich aus dem Internet. Und mit der jeweiligen Kartennummer, und so wie hier zum Beispiel, haben wir ein Stück ausgedruckt und draufgeklebt, weil eben Änderungen gemacht wurden hier. Und manchmal verändert sich die Tiefe auch, wenn Sandverschiebungen entstehen, also an Küstennähe. Und all die Dinge müssen wieder eingezeichnet werden, sodass man immer up-to-date ist und genau weiß, wie der Seeboden aussieht, wo wieder ein neuer Windmühlenpark dazugekommen ist oder wo neue Bojen hingesetzt werden.
Das ist also nicht so wie bei einem Navigationsgerät, wo man einmal ein Update runterlädt und dann weiß, hier steht der nächste Kreisverkehr, sondern man muss da wirklich diese Karte, die man einmal hat, anpassen. Wie du sagst, der Grund ist anders, gibt es Höhen- oder Tieflagen und dann wird es neu gemacht. Wie oft muss man das machen?
Kontinuierlich. Das ist immer, man holt sich aus dem Internet, was verändert wurde mit seinen, auf den Karten, die man besitzt, die man braucht an Bord.
Okay.
Und das muss man immer zu. Also es geht, ist durchgehende Arbeit, ja, in den Häfen.
Tägliche meistens. Arbeit.
Ja, ja.
Okay, gut. Dann gehen wir jetzt mal weiter ins Zentrum, unter Deck, und schauen mal, was es da noch zu sehen gibt.
Schauen wir.
Ja, das hier ist die Bibliothek. Hier kann man sehen, einige schöne große Bücher drin. Ist das der Unterhaltungs- und Spielraum, wenn man länger auf See ist und das einem nicht langweilig wird?
Ja, eigentlich ist das das Lager für die Bücher, weil es gibt auch Zeiten für den Seemann, wo man ja sich zurückziehen kann und ein Buch lesen in der freien Zeit. Und ja, da haben wir, es wird immer ausgetauscht, gibt Bücher in allen Sprachen hier. Auch viele Fachbücher und Bücher über die mit vielen alten Seemannsgeschichten und natürlich unser Medizinkasten und die medizinischen Fachbücher, die wir mithaben.
Hier am Endstück unter Deck treffen wir jetzt auf den Frachtraum. Das ist ja ein riesengroßer Bereich. Wie viel passt denn hier rein?
Das sind ungefähr 60 Kubikmeter, die wir hier laden können. Und ist abgeschottet auch durch ein Stahlschott, waterdichtes Schott. Und nur von oben zugänglich und von einer Seite. Ja, das ist das Herzstück eigentlich des Schiffes. Und jetzt, wir haben gerade alles ausgeladen. Wir fahren jetzt die nächste Fahrt ist im Ballast, das heißt leer, bis wir wieder Ladung haben in Irland. Und ja, jetzt kann man sehen, wie viel hier reinpasst. Und das ist ja der wichtigste Platz im Schiff.
Darum, worum es geht, die Ware von A nach B zu bringen.
Genau, so ist es.
Vielen Dank für diese Einblicke.
Gern geschehen.
Ja, Andreas, jetzt sitzen wir hier. Ich danke dir erstmal ganz recht herzlich im Namen des gesamten Teams für deine Zeit, dass wir hier sein durften, für das leckere Essen, das wir genießen durften. Herzlichen Dank erstmal dafür. Und eine Frage habe ich aber noch. Die Flagge, die hier oben hängt am Mast, die kenne ich nicht. Was ist denn das für eine eigentlich?
Nee, die kennen nicht so viele Leute. Das ist die Flagge von Vanuatu. Ist ein Inselstaat im Südpazifik. Und die haben auch eine lange Tradition in der Seefahrt. Und es gibt da auch maritime Gesetze, die sind international anerkannt. Aber die erlauben einem, um ein Schiff ohne Motor registrieren zu können. Also wir fahren unter den gleichen Voraussetzungen wie andere Frachtschiffe auch.
Ja.
Aber wir können ohne Motor bis nur zu einer gewissen Tonnage, einer gewissen Größe des Schiffes, darf man in Vanuatu ein Schiff ohne Motor registrieren. Und deswegen machen wir das da, das ist der einzige Grund. Und es gibt in Holland jemanden, der für diese Flagge die Schiffe beim Bau zum Beispiel begleitet. Oder sie, wenn die nach den Richtlinien von Vanuatu ausgestattet werden müssen, ist da jemand in Holland, eine kleine Firma, die das dann besichtigt und kontrolliert. Und mit denen arbeiten wir zusammen. Und so funktioniert das perfekt. Ja.
Gäbe es andere Optionen, andere Länder, unter der ihr auch fahren könntet, unter anderen Flaggen? Oder ist das eher eine Seltenheit, wenn man ohne Motor fahren will, damit man diesen TÜV, über den wir geredet haben, bekommt?
Es gäbe andere Flaggen auch noch, wo das möglich ist. Nur da, ja, das sind Flaggen, wo es Krieg gibt in einem Land zum Beispiel, oder okay, wo wirklich nur zum Verstecken und Schmuggeln von Geld diese Flagge angenommen wird, und deswegen, das wollen wir nicht machen. Wir haben auch kein Geld zu verstecken da.
Okay.
Also es geht rein um die maritimen Gesetze, die so ein Land hat, und Vanuatu ist einfach super akzeptabel.
Okay, verstehe. Jetzt, wenn man hier so rausschaut, das Meer ist für mich persönlich eines der friedlichsten Elemente auf dieser Welt. Natürlich kann es auch unfriedlich sein, wenn es Stürme gibt, aber wenn man hier rausblickt, dann kann man da gar nicht dran denken. Die Frage erübrigt sich damit ja eigentlich, aber ich muss es trotzdem mal fragen. Würdest du das wieder tun, so wie du es getan hast? Würdest du, wenn du jetzt neu starten würdest, all das genauso nochmal machen und dann irgendwann, wenn wir hier sitzen und solche Fragen beantworten?
Die
Oder hättest du einen anderen Plan für dich?
Die Berufung steuert, dass man kann ja, es ist ja nicht eines, ein Ding, das man machen kann im Leben. Also das ist etwas, was ich auf jeden Fall wieder anfangen, wieder machen würde. Ja. Und im weiteren Sinn, das, also was wir wirklich mit dem bezwecken wollen, ist auch andere Leute anzustiften und zu motivieren, um das auch zu machen. Ja. Und wenn ich dann rausgucke und ich sehe nur Segel, weiß oder rot, entlang fahren mit Leuten, mit Fracht oder zum Spaß, ja, dann ist es eigentlich erreicht. Und dann, ja, also das ist eigentlich, was wir damit bezwecken wollen. Und das würde ich wieder machen, auf jeden Fall.
Gibt es denn eigentlich auch Nachteile? Ich meine, wie sieht es mit Familie aus? Hast du Frau, hast du Kinder? Wie kommen die damit klar, dass dann der Vater, der Mann ganz schön viel Zeit investiert in sein zum Beruf gewordenes Hobby, nicht da ist?
Das ist eben jetzt gerade auch ein Punkt bei mir persönlich auch, weil ich bis jetzt eben sehr viel unterwegs war und sehr viel Zeit nicht da war. Ja. Und jetzt will ich ein bisschen ruhiger werden in dem Sinn. Und auch gucken, andere unterstützen, die das machen wollen. Und das war, gestern war ich zum Beispiel bei der Havila, ein anderes Projekt hier in Dänemark, und mit denen ein bisschen zu beraten und zu helfen, wie man in kürzerer Zeit die Dinge gut machen kann und auch zukunftssicher so ein Schiff, zum Beispiel, weil wir die Erfahrung eben haben im Bau von den von Holzschiffen, Frachtschiffen. Und in dem Sinn auch ein bisschen mehr Zeit für meine Freundin und mich nehmen kann. Ja. Und ja, werden wir sehen, was wird.
Okay. Kinder hast du noch keine?
Nein.
Okay. Gibt es Situationen auf See, wenn du dann mal in ruhigen Minuten dann nicht viel zu tun ist, dass dieses klassische Heimweh kommt? Gibt's das?
Es gibt Heimweh nach, ja, was du eine Familie nennst, etwas, ja, und ein bisschen, sag mal, den Privatraum oder die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Das ist hier natürlich begrenzt, weil du hast einen Raum, der ist zwar sehr schön und du bist umgeben vom Meer, aber und du teilst ihn immer mit den Leuten, mit der anderen, ja, Crew am Schiff. Und das ist eigentlich zu 99% ist das überhaupt kein Problem, ist das, wird davon genossen auch. Aber manchmal gibt es ein bisschen Heimweh auch, wo du sagst, hey, jetzt will ich mich auch künstlerisch oder wie auch immer entfalten oder was machen. Ja. Ich kann das zum Glück machen. Ich kann hier, ich nehme ein Stück Holz und einen Hobel und mache, ja, etwas, mache ein Schachbrett oder repariere etwas am Schiff. Also es gibt auch für jeden an Bord immer die Möglichkeiten, auch sich in die Richtung zu entfalten. Aber alleine ist man nie.
Ja, man sagt, das Zuhause eines Kapitäns ist die See. Ist das bei dir auch so oder sagst du, du kommst aus Österreich, da ist eigentlich dein Zuhause? Wie definierst du das?
Ich habe es eigentlich anders, ich bin anders aufgewachsen. Also ich bin nicht auf See aufgewachsen und schon mit, so wie viele in Holland, meine Kollegen auch, die mit 5 Jahren, bevor die, ja, ich habe zuerst Skifahren gelernt und sie erst segeln, ne, okay, mit dem gleichen Alter, mit 5, 6 Jahren. Ja. Und also das war bei mir anders und ich liebe die Berge und die Hügel in unserem, wo ich herkomme, ist es sowieso das schönste Land von der ganzen Welt. Und aber die See hat mich schon sehr stark gezogen und auch die Möglichkeit, andere Kontinente und andere Lebensformen, Naturerscheinungen zu sehen und zu erreichen zu können ohne Flieger. Und das ist auch einer der Gründe und dann natürlich mit dem Zweck, um wenn man auch irgendwo hinkommt, dann auch was zu bringen. Wenn du willst, Tauschobjekte. Ja. Aber gut, das war die Motivation, um eigentlich neue Welten entdecken zu können. Bei mir, ja.
Wirst du irgendwann mal in deine Heimat zurückkehren? Lass uns denken, was in 20, 30 Jahren ist, wenn dann irgendwann mal ja, vielleicht das nicht mehr so ganz so gut funktionieren kann, wie man dann im Alter... Gibst du dieses Schiff ab irgendwann? Hast du darüber schon überhaupt mal nachgedacht?
Wir sind gerade dabei. Es liegt nicht an mir. Also das Schiff hat 220 Eigner. Es sind Leute, die einen Anteil gekauft haben, ja, alles Privatleute, ja, und die einfach wollten, dass es funktioniert, dass es zustande kommt. Die haben teils das Schiff dann finanziert und die sind einfach nur froh, wenn es läuft, wenn es funktioniert, ja, und das tut es auch und gerade in dem Moment sind wir jetzt auch dabei oder ich vor allem, um Leute wieder auszubilden. Wir haben schon ein paar, wir finanzieren denen dann auch die Schule, die Seefahrtsschule, und um nachfolgen zu können, weil du kannst das nicht alleine machen, weil sonst du hast einfach kein Leben an Land, wenn du immer nur unterwegs bist auf See. Natürlich, du vergisst deine Freunde, wenn du Menschen jahrelang nicht siehst, du weißt, wie das ist, ne? Dann verliert man sich aus den Augen. Und das soll, aber es gibt so viele Leute, die das machen wollen. Sie haben auch viel Respekt davor, vor der Verantwortung dann, der Endverantwortung für so ein Schiff. Aber die Angst davor will ich ihnen jetzt vor allem nehmen und möglichst viel trainieren mit ihnen und in die Häfen segeln und ihnen alles zeigen, was ich auch gelernt habe, was ich auch weiß hier vom Schiff. Und das ist eine wichtige Sache. Und, weil, wie du mich schon gefragt hast, ich komme jedes Jahr, ich will gerne nach Österreich zurückkommen, weil es mir gut gefällt da. Aber sich festzusetzen, das ist, also mit der Erfahrung, die man dann hat über die Jahre auf See, ist sehr schwierig.
Gibt es etwas, vor dem du Angst hast?
Du, ein Löwe mitten in der Nacht. Wenn du dir alleine gegenüberstehst, zum Beispiel, würde ich mich davor fürchten. Ja,
okay. Auf jeden Fall, ja.
Die Naturgewalten, aber die Naturgewalt See ist, kann einem auch Angst machen. Aber ja, es ist, du lebst, wir leben, wir wissen davon, wir wissen von der Gefahr, von der Möglichkeit, dass Dinge schief gehen. Aber du bist vorbereitet und du brauchst sowieso ein bisschen Vertrauen auch, um das zu machen. Und du gehst, wie weit die Natur dich lässt einfach. Und wenn ein Orkan drüber zieht, dann ist es vorbei. Ja, was willst du machen? Okay. Also wir wollen das auch nicht so beherrschen, dass nichts mehr passieren kann.
Ja.
Weil dann, wenn alles vorhersehbar ist, dann ist der Reiz auch, Reiz auch weg. Es ist nicht, dass die Gefahr mich reizt, aber was mich reizt, ist die Ungleichheit. Die Natur ist immer stärker.
Ja.
Und das will ich auch so lassen. Ich will mich selber nicht stärker machen mit zum Beispiel einem 300 langen, Meter langen Eisenschiff mit 100.000 PS, wo man die Natur einfach bezwingen kann.
Ja, ich glaube, den Respekt vor der Natur sollte man eh niemals verlieren.
Nein, natürlich nicht.
Weil wir sind ja auch ein Teil der Natur.
Ja, yes, natürlich. Aber das wird eben gemacht in dem gleichen Metier, wo wir arbeiten, in der Frachtschifffahrt.
Ja.
Und deswegen wollen wir die komplett andere Art aufzeigen, wie man es machen kann.
Was wir heute sehen und erleben durften. Ja. Wir leben ja in einer sehr angstgesteuerten Gesellschaft, behaupte ich jetzt einfach mal. Aber ich habe vorne beim an Bug des Schiffes, wie heißt es vorne?
Der Bug.
Und da ist ein Motiv dran. Und da steht neben dem Namen der Tres Hombres natürlich Knowledge Dispels Fears. Learn as if you live forever.
Ja.
Was bedeutet das für dich? Also wir können es natürlich übersetzen, dass Wissen Ängste verdrängt, dass man es vielleicht kontrollieren kann und dass man ein Leben lang auslernt.
Ist du das hast genau nie das, ausgelernt, das ist einmal ganz sicher. Und auf dem Schiff jedes Mal, ich sage nie, na, okay, wir fahren in den Hafen einfach rein und wird schon so gehen, wie es das letzte Mal ging oder so. Nein, du lernst jedes Mal etwas dazu und du musst den Respekt eben behalten und dir die Möglichkeit geben, weiterzulernen immer. Das muss man sich selber geben.
Das war ein sehr schönes Schlusswort und ich denke, unsere Zuschauer können daraus auch noch was mitnehmen. Und jedem, den das gefallen hat hier, der etwas mitnehmen kann, der kann ins Tun kommen, Ängste überwinden und vielleicht die Natur noch ein bisschen mehr schätzen und respektieren lernen. Und damit beende ich dieses ganz besondere Apollut am Set, Apollut am Schiff, mehr oder weniger. Und bis zum nächsten Mal.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.